Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus. So heißt ja der Satz, den wir kennen. Wenn Ungemach kommt, so könnte man die Geschichte von eben zusammenfassen, dann warte erst mal ab, wofür es gut ist. Nun kann ich mir vorstellen, ebenso wie dein Anrufer, dass hier Menschen sitzen, die sagen, das ist doch schreiend naiv. Ich habe das Leben kennengelernt. Es ist ungerecht. Es begünstigt viel zu häufig die Falschen. Da möchte ich sagen, ja, die Perspektive kann ich sehr wohl verstehen. Der Gedanke ist mir überhaupt nicht fremd. Aber was folgt daraus? Und da kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt, an dem mancher gewissermaßen entscheidet, gegenüber dem Leben, ich möchte mal sagen, in den Streik zu treten. Und wie so ein kleines Kind, bockig zu sagen, so, jetzt kriegst du, Leben, von mir überhaupt nichts mehr. Wenn du mich so zurückweist, bin ich raus. Ich lasse mich jetzt noch als Opfer registrieren und dann setze ich mich ins Wartezimmer des Lebens. Und dann sollt ihr mal sehen, wie ihr klarkommt. Keine gute Idee. Die Idee hatte nämlich schon mal einer. Und das ging ganz schlecht aus. Das wird leider oft übersehen, weil dieser jemand ein Mörder war. Der Erste sozusagen. Und das ist ja auch eine ungeheuerliche Tat. Und die ist dann natürlich ziemlich überpräsent in dieser Geschichte. Aber der Weg dorthin, der führt genau über diese Bitterkeit und dass jemand Ärgernis nimmt am Leben, so wie ich es eben beschrieben habe. Ich lese aus der Bibel, aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch der Bibel, in der Genesis, das vierte Kapitel. Es ist die Geschichte, die auf den Sündenfall folgt und darlegt, wie sich nun das Böse in der Folge der Trennung von Gott geradezu epidemieartig ausbreitet. Geht schön los. Und Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder, und Abel wurde ein Hirte, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Und da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Schuld ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm, nein, sondern wer keinen totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Ja, liebe Wahlgemeinde, wir kommen jenseits von Eden. Wir befinden uns in der Welt, so wie wir sie heute kennen. In einer Welt, wo uns nichts geschenkt wird und wo jeder sein Dasein erkämpfen muss, wo man dem Acker seine Frucht täglich durch harte Arbeit abbringen muss. In einer Welt, die durch Leid und Opfer gekennzeichnet ist. Und wir müssen uns heute etwas absparen, etwas zurücklegen, damit wir es morgen besser haben, beziehungsweise damit das Leben morgen auch noch funktioniert. Wir legen für die Energiekosten zurück, für den Urlaub, für die Ausbildung der Kinder. Im Opfer machen wir gewissermaßen einen Deal mit der Zukunft. Wir verzichten heute für ein besseres Morgen. Und in diese Kategorie fällt auch das Opfer, das das erste Brüderpaar bringt. Sie opfern dem Schöpfer von den Erträgen ihrer Arbeit, damit das Leben ihnen auch zukünftig Sonnenschein bringt, um das Schicksal günstig zu stimmen. Jeder bringt sich ein, wie er kann. Nicht Kain hat die Begabung zur Landwirtschaft, er wird Bauer, sein Bruder Abel dagegen wählt den Weg des Viehhirten. Beide sorgen sich um die Zukunft. Beide sorgen vor, beide bringen Opfer, investieren in die Zukunft ihres Lebens. Das Leben selbst, Gott, der Schöpfer, ist immer nur noch auf Distanz da und ihnen geläufig. Keine vertrauten Spaziergänge mehr mit Gott im Garten Eden, so von du auf du. Das Leben ist kein Spaziergang mehr. Gott, das Geheimnis der Welt, ist zum jenseitigen Rätsel geworden. Man deutet den Gang des Opferrauchs zum Himmel als erfolgreich, das heißt als von Gott akzeptiert. Was soll man auch machen? Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Wer weiß denn, ob unsere Gebete nicht an der Zimmerdecke abprallen und der alte Herr da oben uns überhaupt zuhört? Jenseits von Eden ist Offenbarung selten geworden. Was bleibt in dieser Welt, wo Gott nicht mehr für uns sorgt? Muss halt arbeiten und sich selber versorgen, nicht? Arbeiten ist eigentlich ganz ähnlich wie Opfern, wenn man überlegt, nicht? Du verzichtest heute für ein besseres Morgen darauf, das zu tun, wozu du eigentlich Lust hast, wohin deine Neigung nicht treiben. Und dienst stattdessen anderen, indem du für sie was anfertigst oder deine Kraft in ihren Dienst stellst. Und dafür kriegst du dann Zukunft, sozusagen in Tüten, nicht? Geld, eine Krankenversicherung, Rentenversprechen. Also kurz gesagt, du tauschst Gegenwart gegen Zukunft. Beide Brüder opfern, tun also das ihre, damit ihnen das Leben günstig ist. Und dem einen begegnet das Leben gnädig, dem anderen nicht. Die Thematik kennen wir alle. Wir gehen zur Schule und merken, andere sind begabter, erfolgreicher, wohlhabender. Der Kollege kriegt die Stelle, ich nicht. Meine Nachbarin, die hat so toll geratene Kinder. Meine machen ständig Ärger. Und die entscheidende Frage ist, wie gehen wir mit solchen Rückschlägen und Zumutungen um, die das Leben nun einmal immer mit sich bringt? Kain senkt den Blick. Hier wird ein Seelenzustand, wie oft in der Bibel, als Geste pointiert. Es ist das antike Bild eines Kriegsgefangenen oder Schuldigen, der mit gesenktem Kopf vor dem Sieger oder dem Richter kniet und als Zeichen der Gnadenzuwendung am Kinn erhoben wird und nun in dessen Angesicht schauen darf. Bleibt die Erhörung aus, bleibt der Bittsteller, der Beter unerhört und an seinen Groll gefesselt. Das Bild bedeutet also, Kain fühlt sich von Gott und vom Leben nicht gesehen. Der sagt sich vielleicht, ich habe so viel investiert, aber mein Bruder, der ist everybody's darling. Wenn der mal zu Besuch kommt, nicht, dann strahlt die Mama. Aber ich bin nur Luft für sie. Kann ich mich abstrampeln? Kann ich machen, was ich will? Und Kain grollt. Er senkt finster den Blick. Er nimmt den Misserfolg persönlich und dann nimmt er Ärgernis am Leben. Und Gott reagiert ziemlich interessant, finde ich. Bleibt souverän, lässt sich auf keine Diskussion ein, warum es Abel im Leben besser getroffen hat, warum auch. Der Schöpfer ist ja niemandem Rechenschaft darüber schuldig, wen er wie begabt, segnet und voranbringt. Auch nicht seinem Geschöpf Kain, der hier anmaßend Gnade fordert. Als könne man Gnade nach Maßgabe eines bestimmten Verteilschlüssels einfordern. Als ob Gott durch so eine sozialistische Kommune beaufsichtigt würde, die für jeden ein glückliches Leben gesetzlich verordnet. Nee, solche Gleichheitsfantasien bilden unser Leben nicht realistisch ab. Das Leben schafft Ungleichheiten. Es ist tragisch, es ist auch nicht gerecht. Aber das ist kein Grund zum Fatalismus. Denn Gott gibt Kain einen wichtigen Rat. Kain, du stehst jetzt an einer entscheidenden Weggabelung deines Lebens. Was auch immer das Leben dir bringt, du kannst darauf mit einer, wir würden heute vielleicht sagen, entsprechenden Einstellung antworten. Du bist verantwortlich für dein Leben. Hör auf, über die Umstände zu meckern oder bei allen anderen die Fehler zu suchen. Hör auf, mit der großen Geste des Social Justice Warriors zu spielen und zu fordern, welche Strukturen sich alle zu deinen Gunsten ändern müssen. Sondern tu das zur Verbesserung des Lebens, was du kannst. An den Stellen, wo du Einfluss hast. Ja, das Leben ist manchmal tragisch und in dieser Welt geht's auch nicht ohne Leiden ab. Manchmal muss man Opfer bringen und es ist manchmal ungerecht. Aber es liegt an dir, gut darauf zu reagieren und nicht am Leben selbst und seinen Spielregeln Ärgernis zu nehmen, sondern vielmehr deinen Spielraum zu nutzen. Du bist nicht determiniert durch deine Vergangenheit, sondern gehst mit Bewusstsein durch diese Welt und kannst Entscheidungen treffen. Gute Entscheidungen. Entscheide dich für das Leben, übernimm Verantwortung. Wenn du das nämlich nicht tust, dann gerätst du in eine Abwärtsspirale, die es in sich hat. Denn in deiner jetzigen Herzensregung lauert die Macht der Sünde wie eine, das Bild ist hier, eine zum Sprung bereite, läufige Raubkatze. Sie wartet nur darauf, dein Herz in den Abgrund zu reißen. Ich muss gestehen, ich kenne mich nicht so mit der Sexualität von Raubkatzen aus, aber ich vermute mal, das Bild spricht von einem kaum zurechnungsfähigen und vor allem unkontrollierbaren Tier. Ich denke so an meinen Hund, das im nächsten Moment zu allerlei verrückten Dingen fähig ist, die geradewegs auf den Abgrund zuführen. Und Gott sagt, es liegt an dir. Du kannst das Leben wählen oder aber am Leben Ärgernis nehmen und dich für den Weg der Zerstörung entscheiden, der geradewegs ins Inferno führt. Die Frage lautet also, was geben wir der Katze? Wie entscheide ich an der Weggabelung? Lasse ich mich von Bitterkeit und Ressentiments leiten? Oder richte ich meinen Blick nach oben und investiere da rein, vorwärts zu kommen? Du würdest erfolgreich sein, wenn du das Gute im Sinn haben würdest, sagt Gott. Das heißt, wenn du das außergewöhnliche Opfer bringen würdest, das das Leben jetzt von dir verlangt. Also nicht das Versagen an sich hat das Leid des Klägers verursacht, sondern es ist seine Reaktion auf das Scheitern. Wenn er eine kreative Partnerschaft mit der Raubkatze eingeht und seinem Selbstmitleid und seiner Bitterkeit nachgibt, dann ist er verloren. Und das Bild mit der Tür, die wir für die Katze öffnen oder aber geschlossen halten können, zeigt, dass wir im Umgang mit diesen Gefühlen bzw. Versuchungen nicht determiniert sind, sondern einen Spielraum haben. Und das ist wichtig zu betonen, weil es ja auch ganz andere Stimmen gibt, die dann gern auf die Umstände verweisen. Nicht der Arme, der konnte ja nicht anders. Der kommt aus unterprivilegierten Verhältnissen, der dem blieb eine gute Schulbildung versagt. Oder der hat aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit überhaupt keine Chance. Der wird gesellschaftlich unterdrückt und was da alles so gesagt wird. Also merkt ihr, immer werden irgendwelche äußerlichen Merkmale ins Feld geführt, die schlechtes Verhalten erklären oder sogar rechtfertigen sollen. Das klingt dann sogar ganz nett eigentlich, so entlastend, nicht der Arme. kann nichts dafür. Lass uns mal Klartext sprechen. Was heißt das, er kann nichts dafür? Es heißt, er ist unzurechnungsfähig. Ihm kommt offenbar nicht die volle Menschenwürde einer echten Person zu, die nämlich durch die Fähigkeit charakterisiert ist, Verantwortung für ihre Taten tragen zu können. Nicht Gott fragt den Adam, wo bist du? Was machst du da im Gebüsch? Und Kain wird auch gefragt, nicht, wo ist denn dein Bruder? Antworte. Als Gottes Ebenbild trägst du nämlich Verantwortung. Nicht Gott fragt dich. Adam wird gefragt, die Schlange nicht. Das ist bezeichnend. Und wenn wir Menschen Verantwortung für unser Handeln übernehmen, dann kann man auch dem Bösen beikommen, kann es in der verantwortungsvollen Frage aufspüren, festmachen und dem Täter die Gelegenheit geben, sich davon zu distanzieren. Aber stattdessen scheinen manche mehr Erleichterung darin zu verspüren, stattdessen die Welt so in stereotype Opfer-Täter-Erzählungen zu zerlegen, nicht wo jegliches individuelle Handeln in schicksalhaften Gruppenkonstellationen erstickt wird. Nicht Verantwortung des Einzelnen, vergiss es. Amt, Staat, Gesellschaft, die sind zuständig. Aber ich doch nicht. Nicht für Interessierte hier kurz die Quick-and-Dirty-Anleitung zur organisierten Verantwortungslosigkeit, wie sie in Politik und Gesellschaft immer wieder zelebriert wird. Nicht zunächst stellt man mal die offensichtliche Ungleichheit in der Welt fest. Nicht? Kann man nichts gegen sagen. Und dann kommt der zweite Schritt, dass man sagt, diese Ungleichheit kommt nicht infolge der Unterschiede selbst zustande, nicht? Weil etwa manche Menschen begabter, schlauer, fleißiger, kreativer oder was auch immer sind und sich dadurch besser entwickelt hätten als andere, sondern es wird behauptet, das liegt alles an Zwang, an Gewalt, an Unterdrückung. Und dann werden Sieger und Verlierer in Gruppenkategorien eingeteilt und behauptet, dass alle Erfolgreichen korrupt seien und die Erfolglosen Opfer des Systems. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, auch total praktisch, weil man damit jede Verantwortung des Einzelnen aufhebt und sich auch nicht mehr mit den Grauzonen aufhalten muss. Nicht vielmehr trennt man da die Ungerechten an der Spitze, gedanklich von den ungerecht Leidenden an der Basis, und verschafft denen, die vermeintlich oder tatsächlich für die Opfer kämpfen, einen quasi messianischen Status. Ja, so läuft's Business, nicht? Die aufgebrachten, dann mörderischen, schließlich völkermordenden Jakobiner, die zunächst die französische Revolution planten und dann vollständig an sich rissen, das waren die geistigen Nachkommen Kains. Karl Marx ist Kain durch und durch, denn er betrachtet die Gesellschaft als ein Schlachtfeld der Macht, auf dem die Sieger die Deutungsmacht der Geschichte besitzen, nachdem sie das Spiel vorher schon manipuliert haben. Er stempelt sie kollektiv als Bourgeoisie und betrachtet sie aufgrund ihres Erfolgs nur als Schmarotzer, als Räuber und Diebe. Aber er würdigt in keiner Weise den Wohlstand, die stabile Gesellschaftsstruktur, die durch gewissenhafte, fleißige, ehrliche Arbeit geschaffen hat. Ja, und die postmodernen Woken, die haben Marx und den Geist Kains regelrecht metastasiert und die Diagnose der korrumpierten Macht auf jede mögliche Gruppenkategorie ausgedehnt. Und das Spiel funktioniert fantastisch dort, wo die Ressourcen knapp sind. Alle erfolgreichen Teilnehmer an solchen Wettkämpfen gewinnen dann angeblich deshalb, weil sie horten und rauben. Und alle, die scheitern, egal in welcher Hinsicht, tun dies angeblich zu Unrecht und ohne eigenes Verschulden. Und in Übereinstimmung mit solchen Annahmen geht man in diesen Kreisen dann davon aus, dass es keine echte Anstrengung gibt, kein gewissenhaftes Streben oder Bemühen. Man muss keinen übermäßiger Menschenkenner sein, um zu sehen, dass das denjenigen zum Vorteil dient, die Macht und Gewalt einsetzen, um ihre im Wesentlichen hedonistischen und egozentrischen Ziele zu erreichen. Nicht mit solchen Denk- und Handlungsmustern wird die Bühne für die Herrschaft der Hölle bereitet. Unser Trost ist allerdings der, dass die Nachkommen Kains, die Kanaaniter, immer wieder von denen besiegt werden, die den Blick zum Himmel erheben und dem Leben mit dem bestmöglichen Opfer in der Hingabe zu Gott begegnen. Das ist unser Trost. So, Kain erschlägt seinen Bruder. Kain nimmt damit Rache nicht nur an Kain, nicht nur an Abel, sondern auch an Gott, am Dasein selbst. Er verweigert sich der menschlichen Verantwortung, auf dem verfluchten Acker für seinen Bruder da zu sein, das Leben nach dem Fall gemeinsam zu schultern und das Leiden und den Lebenskampf unter den Bedingungen von Schuld und Gottferne zu mildern. Im Gegenteil, er sorgt dafür, dass der Acker, mit dessen Blut getränkt ist, dass nun die neue Schuld zum Himmel schreit. Wie eine Raubkatze reißt ihn die Gottferne die Sünde mit sich fort und entlässt ihn ins Land Not, übersetzt ins Land der unsteten Bewegtheit und Heimatlosigkeit. Unsere Geschichte beschreibt den sozialen Sündenfall, der eine Lawine von Mord, Täuschung und Krieg auslöst, die am Ende im Kampf aller gegen alle endet, bis Gott mit der Sintflut beinahe den Game-Over-Button drückt. So, und das ist jetzt glücklicherweise nicht das Ende der Predigt, das wäre nämlich sehr schade, denn da ist noch eine Sache. Ich hatte bisher formuliert, Kain nimmt am Leben Ärgernis. Das war unpräzise. Er nimmt nämlich eigentlich an Gott Ärgernis, der hinter dem Leben steht. Also Kain meint in seiner Arroganz, dass Gott seine Gnade nicht angemessen verteilt. Da steht einer auf dem verfluchten Acker. Der Mensch hat die ganze Misere selbst verschuldet, aber er sucht die Schuld für alles stets bei anderen. Adam macht Eva als Schuldige aus, Eva die Schlange und indirekt auch immer Gott, ist ja dein Geschöpf, nicht die Frau, die du Vollpfosten mir gegeben hast. Ja, schau dir die doch an, nicht? Ja, da konnte ich ja nicht anders, musste ich ja fremd gehen. Hier kommt Kain. Das Leben ist nicht fair, die Umstände, das System, die Kindheit. Die Menschen nehmen Ärgernis an Gott und übersehen dabei, dass Gott nach wie vor ihr Gott sein möchte und sie mit Gnade und Segen überhäuft, mit lauter Dingen, die in unserem Leben gelingen, die aber doch keineswegs unser Verdienst sind. Das geschieht nach dem Sündenfall, als Gott das nackte Menschenpaar bekleidet. Und Gnade wird sogar dem Mörder zuteil. Gott schützt den vogelfreien Kain vor dem Lynchmob. Er segnet ihn durch einen Schutzbund. Egal, was er getan hat, Gott lässt ihn nicht los. Auch seine Frage, wo ist dein Bruder, die erinnert selbst den Mörder daran, dass er doch eigentlich dazu geschaffen ist, seinen Bruder zu behüten und zu fördern. Kains Bruder, der Hirte, der war tot, aber sein Blut schrie zum Himmel. Es verkündigt das Lied des Lebens selbst auf dem verfluchten Acker. Menschliches Chaos, und das ist eine gute Nachricht, kann auch dort den Segensplan Gottes nicht aufhalten. Zumal es war ja nicht der letzte Hirte, der auf dem verfluchten Acker sterben musste. Denn viel später in der Geschichte des Kain, in unserer Geschichte, wird ein Pfahl in den verfluchten Acker gerammt und ein anderer Hirte an einem Querbalken daran festgenagelt. Und wieder läuft das Blut auf den verfluchten Acker und schreit zum Himmel, wo ist dein Bruder? Und da bekommt Kain ein zweites Mal die Möglichkeit, es besser zu machen und zu rufen, dort am Kreuz hängt er, mein Bruder. Und dann hört er die Antwort, Vater, vergib ihnen. Das Blut Christi schreit lauter als das Blut Abels. Es verkündet die Gnade des Gottes, der seine Menschen nicht fallen lässt und Frieden mit ihnen schließt. Da kehrt der Friede im Herzen der Bewohner der Stadt, in der wir alle wohnen, in Not, nicht in unstet und heimatlos. Da kehrt ein Friede ein, der den neuen Blick auf den Bruder schenkt, durch den du erkennst, du bist so reich beschenkt. Da musst du nicht befürchten, dass du im Leben zu kurz kommst oder dir dein Mitmensch das Leben streitig macht. Du trägst doch das Kainszeichen der Taufe. Bis zum Kind Gottes geadelt. Durch das Blut Jesu ist der Fluch des Ackers überwunden. Gott spricht, ich will eine neue Erde schaffen und auch neue Herzen. dass Menschen in ihrem Mitmenschen den Bruder und die Schwester erkennen. Das Blut Jesu am Kreuz offenbart, dass es keinen Grund gibt, am Leben und seiner Tragik Ärgernis zu nehmen. Das Kreuz birgt das Geheimnis des Leidens. Aus dem Opfer erwächst Leben. Es ist nicht umsonst. Es liegt Segen darin. Gott meint es gut mit uns. Gott wird unser Leben, wie auch immer es gerade aussehen mag, zu einem guten Ende führen, wenn wir uns nur seinem Segen überlassen und aufblicken zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, statt sozusagen wie Kain nach unten zu schauen. Und die Katze, die lassen wir schön draußen. Amen.